Für das Foul pfeift der Schiedsrichter. Er zeigt die gelbe Karte, ihr habt es gesehen. Und jetzt achtet mal da oben. Einfach rote Karte.
Und damit ein herzliches Willkommen für die neue Folge von der Ersatzbank. Wir befinden uns nach der ersten Weekend League. Das wird auf jeden Fall heute Thema sein, Mero. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen ja, Gameplay-Einblicke wieder. Wir reden über ein paar Bugs, die es im Spiel gibt. Wir reden über den neuen Modus der Virtual Bundesliga. Und ansonsten, ich habe die Weekend League gespielt und werde auch davon kurz berichten wahrscheinlich. Aber wir haben eine pickepackevolle Sendung, Mero.
Ja, da geht's richtig los. Also gibt viel zu erleben, viel zu erzählen. Für den einen oder anderen wird das hier wahrscheinlich auch Weekend League Aftertherapie oder sowas, ich weiß es nicht. Also Twitter war ja wieder voll mit Drama. Aber gut, nehmen wir so mit und dann stürzen wir uns einfach mal rein, würde ich sagen.
Und lass uns doch direkt anfangen mit der Virtual Bundesliga. Die hat, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, angekündigt, wie jetzt das Format ablaufen wird. Die hat auch einen Rahmenterminkalender veröffentlicht. Und es gibt ein paar neue Infos. Zuallererst, wir haben 26 Clubs und die werden in der kommenden Saison aufgeteilt in Südost und Nordwest. Und da muss man jetzt erstmal denken, okay, das ist mal interessant, weil das ist tatsächlich eine Veränderung, die war jetzt wahrscheinlich so von Anfang an nicht absehbar.
Das ist auch irgendwie eine schwierige Einteilung, muss ich sagen. Also ich meine, das sind ja nicht dieselben Teams unbedingt überall wie letzte Saison, aber gerade die Nordwest Division, die ist schon sehr, sehr stark, muss man sagen. Also da gibt es ja auch einige Leute, die das so kommentiert haben und auch zusammengefasst haben. 8 der letzten Top-10-Teams sind in der Nordwest Division und 2 in der Südost Division. Und das finde ich schon krass. Also die Einteilung ist da an der Stelle, finde ich persönlich nicht ganz so gut gelungen.
Aber wie will man es besser machen? Das ist, finde ich, schwierig zu sagen, weil du kannst schwer sagen, aufgrund der Ergebnisse vom Vorjahr rankst du die irgendwie ein. Das funktioniert ja auch nicht, weil du weißt ja nicht, ist das Team in dem Jahr auch wieder gleich stark. So ein Team wie Greuther Fürth zum Beispiel, die waren auch eher überraschend ja ganz oben mit dabei. Die haben sich ja dann auch hochgekämpft und so. Aber können die das dieses Jahr auch wieder liefern? Beziehungsweise dieses Jahr nicht, Fürth ist ja raus. Aber so ein Team zum Beispiel, weißt du? Oder jetzt wie kannst du Hoffenheim zum Beispiel einschätzen und so weiter? Das ist ja richtig schwierig, da ein gutes Gleichgewicht zu finden. Deswegen, das ist jetzt geografisch sortiert. Das könnte aber auch einfach dadurch sein, dass es spannender wird. Und das wäre natürlich dem Modus an sich zuträglich. Weil von mir aus sollen gute Teams gegeneinander spielen. Es ist ja eigentlich gut, dass gute Teams gegeneinander spielen. Und früher oder später müssen die mal rausscheiden oder so. Also das ist ja vorprogrammiert. Das geht ja gar nicht anders.
Absolut. Also prinzipiell ist so eine Aufteilung in 2 Divisionen irgendwie cooler. Klingt erstmal vom Grundprinzip ganz cool mit so einem Playoff-System, sag ich mal, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hab's, muss ich sagen, wie gesagt, noch nicht ganz genau gelesen. Aber also das klingt interessant, schon ganz cool. Ich denke mal, dass sie da mehr rausholen können, vielleicht als auch noch in der letzten Produktion des Ganzen, also der VBL Club Championship. Ich finde aber trotzdem, dass ja irgendwo die letzte Saisontabelle ein bisschen Aussagekraft haben darf. Und wenn man halt 8 von 10 Teams aus der Top 10 letzte Saison in eine Division steckt, ist das schon irgendwie krass. Also, weiß nicht, bei 6-4 hätte ich mich irgendwie nicht so beschwert oder hätte es irgendwie nicht so auffällig gefunden, aber 8 von 10 ist halt krass. Jetzt haben wir natürlich die geografische Aufteilung, das ist in Ordnung. Aber ich meine, unabhängig jetzt davon, um uns mal nicht an den Modus länger aufzuhängen, hängen wir uns mal am Modus auf, denn die VBL als solche könnte mit ihrem Spielmodus ja deutlich attraktiver werden dieses Jahr.
Denn es wird ein 90er-Modus. Also wir hatten bislang ja den 85er-Modus und jetzt wird das Ganze um 5 Punkte hochgewertet auf einen 90er-Modus. Und das tut dem sehr wahrscheinlich gut. Es war immer die Kritik der Spieler. Ja, 85er-Modus ist an sich schon okay. Klar, der hat auch seine Schwächen. Aber die Spieler sollten noch besser sein, weil viele Dinge, die in Ultimate Team funktionieren, also gerade jetzt FIFA 20 war es, die ganze Wendigkeit, das Dribbling, das war nicht so das Spielgefühl im 85er-Modus. Und das soll mit dem 90er-Modus besser abgebildet werden. Und das, finde ich, ist ein guter Schritt. Also ich kenne auch die Verantwortlichen, die ja diese Fragen diskutiert haben. Denen war das auch schon länger bewusst. Und das war auch der Wunsch schon 2019, also beziehungsweise ja beim Finale der Virtual Bundesliga zu FIFA 19. Da war das auch schon Thema, das auf den 90er-Modus anzuheben. Jetzt ist es passiert und das wird dem Ganzen gut tun. Ich bin gespannt, wie das mit den Skill-Bewegungen ist. Ich tippe mal drauf, dass es dann 4-Sterne-Skills werden. Das ist so der Kompromiss, denke ich mal. 5 Sterne wären natürlich überkrass. Das könnte dem vielleicht aber auch gut tun. Müsste man mal abwarten. Jedenfalls, der Modus, um auch diesen kleinen Detail noch mit einzubringen, bleibt aber vom Spiel her dasselbe. Das heißt, wir haben 2 Einzelbegegnungen und dann ein 2 gegen 2. Also dieses bekannte Davis-Cup-Format, das wollte ich noch kurz einbringen. 90er-Modus, was erwartest du dir, Miro, vom 90er-Modus? Was kommt da auf uns zu?
Mehr Dynamik. Also anders will ich es gar nicht sagen. Ich erwarte mehr Dynamik. Also wir hatten letztes Jahr vor allen Dingen das Problem, dass FIFA 20 grundlegend super langweilig zum Angucken war. Muss man einfach so sagen. Das war ein Grundproblem von FIFA 20 und FIFA 20 E-Sports. Und das haben wir jetzt in 21 weniger, denn das Spiel ist deutlich dynamischer. Und mit dem 90er-Modus haben wir auch deutlich mehr Möglichkeiten, dahin zu kommen, dass die Spieler ihre Qualitäten auch besser ausspielen können. Vielleicht kann jetzt auch mal, und das klingt jetzt irgendwie weird, aber vielleicht kann jetzt so ein Mo Aubameyang auch in diesem VBL-Modus mal glänzen. Aber so richtig, so wie er halt Ultimate Team spielt. Und das ist nicht nur unbedingt von dem Spielermaterial als solches abhängig von dem Rating, weil auch der 85er-Modus hätte spielbar sein können, wenn die Spieler einfach beweglicher gewesen wären. Es hängt halt leider viel an der Beweglichkeit und an den Dribblingwerten der Spieler und da hoffe ich mir beim 90er-Modus, dass das einfach deutlich dynamischer wird und vielleicht auch einfach ein bisschen FIFA 19-Vibes bekommt, auch wenn ich es gehasst habe, aber dass wir halt mehr Dynamik im Angriff sehen, mehr Varianz im Angriff, Flanken, schnelle Pässe, Drehungen, Tricks, wieder, also FIFA 20 hat alles so ein bisschen getötet, was irgendwie Spaß gemacht hat in FIFA 19, aber FIFA 19 war auch too much. Ich finde, FIFA 21 hat da bisher eine ganz gute Balance, bis auf so ein paar sehr ekelhafte Dinge.
Und dann lass uns doch gerade den Schwenk rüber machen von der Virtual Bundesliga hin ins Gameplay von FIFA 21. Ich hab's dir, glaub, irgendwann auch geschrieben, so in den vergangenen Tagen, dass ich insgesamt mit dem Gameplay ziemlich zufrieden bin. Es gibt natürlich Baustellen, aber das ist FIFA. Wenn es keine Baustellen geben würde, dann wäre irgendwas faul. Aber so grundsätzlich ist das Gameplay gut. Und das macht an sich Spaß, weil man hat durchaus die Möglichkeit, auf verschiedene Arten Tore zu schießen. Ich habe mehrere Ecken auch schon gemacht, die jetzt nicht so gewöhnlich waren, sag ich mal. Du kannst mit den Creative Runs cool arbeiten. Also da ist schon einiges möglich. Aber es gibt trotzdem die ein oder andere Baustelle und also, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt gut ist, den Fokus darauf zu legen in unserer Besprechung. Vielleicht sagen wir, sag du zuerst mal, was gefällt dir denn aktuell an FIFA 21? Du hast ja auch schon einige Stunden verbracht damit. Und dann können wir da nach und nach in die ganzen Baustellen übergehen.
Also, was mir an FIFA 21 sehr gefällt, ist halt eben, dass es wieder deutlich offener wirkt teilweise. Ich habe in der Offensive einfach das Gefühl, mehr Optionen zu haben, als einfach nur kurzer Pfosten, wenn ich dann irgendwann mal die Möglichkeit habe zu einem Schuss. Langer Pfosten, Schlenzer, Kopfbälle, Flanken, lange Pässe, kurze Pässe. Ich fühle mich im Angriffsspiel insgesamt variabler. Ich bin jetzt auch schon auf Leute getroffen, die gebunkert haben mit Tiefe 1. Und selbst gegen die Leute war ich nicht so genervt am Ende, wie es zum Beispiel gegen Leute in FIFA 20 war mit derselben Spieltaktik. Ich bin insgesamt immer noch viel zu schlecht zum Verteidigen. Aber Tore schießen kann ich. Also ich muss an meinem Verteidigen arbeiten. Das ist aber auch einfach teilweise sehr schwer, finde ich. Und da kommt einer der Kritikpunkte rein, weil wir zum Beispiel keinen Second-Man-Press haben. In manchen Situationen ist das brutal. Also das fehlt mir brutal manchmal.
Aber das ist jetzt kein Ding, was in FIFA 21 neu wäre. Ich habe zum Beispiel Situationen, der Gegner rennt auf dem Flügel entlang Richtung Tor, beziehungsweise Richtung Grundlinie erstmal. Und du nimmst den Innenverteidiger, weil du erstmal das Zentrum hier dicht machen willst. Das ist ja häufig der Fehler, wenn du da nicht den Innenverteidiger nimmst, dann ist es zu einfach, da einen Ball reinzuspielen und der Innenverteidiger läuft daneben und dann Tor. Deswegen, ich wähle immer den Innenverteidiger an. Das Problem ist, oder was ich erwarten würde, wenn ich jetzt Second Man Press mache, dass mein Außenverteidiger Vollgas dem hinterher rennt mit Ball. Also rein logisch macht das ja auch Sinn. Ich will ja, dass der draufschiebt, dass ich, also er muss ja noch nicht mal in den Zweikampf gehen, aber einfach, dass der da versucht, mit Vollgas draufzugehen. Und schon, ich glaube, auch in FIFA 19 war das schon so, der Spieler geht da gar nicht drauf. Der wird sogar eher langsamer und bremst ab und läuft dem nur noch irgendwie so halblebig dahinterher. Und das ist totaler Quatsch, finde ich. Und Second Man Press an sich, ich mache das viel zu viel, ich versuche mir das gerade auch so immer weiter abzugewöhnen. Das ist, man muss es wirklich wissen, wann man es einsetzt, aber ich finde das eigentlich überhaupt nicht sinnvoll, weil es, wie du gesagt hast, in manchen Situationen funktioniert es auch einfach überhaupt nicht.
Das Second Man Press, so wie wir es früher haben, gibt es ja gar nicht mehr, aber das fehlt eigentlich in der Art und Weise aktuell, denn, und das hast du ganz gut beschrieben, in solchen Flankensituationen muss man eigentlich die Mitte verteidigen, weil die CPU-Verteidiger dafür zu schlecht sind, aber da hast du halt früher dann quasi den Außenverteidiger auf den Spieler außen geschickt mit einem Second Man Press. Und warst der Situation ein bisschen mehr her, weil du dann in der Mitte selbst verteidigen konntest. In FIFA 21 ist aktuell das Problem und auch in den letzten Teilen quasi war das Problem immer, dass du eigentlich beide gleichzeitig verteidigen musstest. Sowohl den angreifenden Spieler in der Mitte als auch den angreifenden Spieler auf dem Flügel, also der, der die Flanke schlagen kann. Und das ist ein Problem, das ist in FIFA 21 sehr präsent, finde ich. Und da kassiere ich auch echt viele Tore teilweise.
Weil das auch, es gibt keine, also vielleicht gibt es eine Möglichkeit, aber mir würde nichts einfallen, wie man das cleverer lösen kann. Einfach, wahrscheinlich muss man einfach darauf vertrauen, dass der Innenverteidiger es richtig macht und im richtigen Moment dann halt rüberwechseln, wenn die Flanke kommt. Aber da kann es ja schon zu spät sein. Und einfach so lange mit dem Außenverteidiger hinterher. Keine Ahnung, was da die beste Option ist. Vielleicht finden wir das noch raus und dann erfahrt ihr es bei uns. Also das ist auf jeden Fall eine Baustelle, was ich auch als Baustelle noch habe, beziehungsweise vielleicht erstmal die ganz offensichtliche Baustelle, die alle nach der ersten Weekend League, auf die wir gleich dann noch zu sprechen kommen, auf Twitter rausgehauen haben, Autoblocks. Also, ich muss sagen, mir sind die Autoblocks nicht wirklich aufgefallen. Also, bei mir war es eigentlich immer so, dass ich dachte, ja, okay, blöd, steht halt ein Verteidiger davor. Also, sowohl bei meinen Schüssen, als dann auch war ich quasi selbstbewusst, dass wenn mein Gegner nicht getroffen hat, dass ich dann auch selbstbewusst war und gedacht habe, okay, gut, aber ganz ehrlich, ich stehe da halt auch. Also, es wäre Quatsch, wenn der jetzt durch mich durchschießen würde. Deswegen kann ich das nicht so ganz verstehen. Ich glaube, dass das viel auch noch davon abhängt, dass man es gewohnt ist, dass der Spieler, wenn man, also quasi, wenn man steht im Schussweg oder im Passweg und dann kommt der Pass nicht durch und man ist es irgendwie aus den vergangenen Teilen gewohnt, dass der eben durchkommt und jetzt passiert es eben nicht mehr. Ich glaube, dass da eine große Frustration aufgekommen ist, weil es nicht mehr so läuft wie gewohnt.
Ich glaube auch, dass das ein Problem ist. Wir sind es nicht gewohnt, dass Schüsse geblockt werden, egal ob wir uns da reingestellt haben oder ob wir uns nicht da reingestellt haben. Die Autoblocks, also ich hatte ein paar dabei, wo ich dachte, okay, also irgendwie war ich da jetzt nicht ansatzweise in der Nähe und ich hatte da den Spieler nicht ausgewählt und also der muss nicht unbedingt geblockt werden, aber das war die Seltenheit der Situation, die ich selber hatte. Ich meine, ich habe jetzt auch, glaube ich, 110 Spiele in Ultimate Team. Ich meine, ich habe jetzt nicht so reingegrindet, wie das andere tun und ich mache das auch nicht auf dem Niveau, wie Profispieler oder andere das tun, aber ich muss sagen, die meisten Clips, die ich gesehen habe, da kann ich zum Teil nicht nachvollziehen, warum sich beschwert wurde. Also ich denke zum Beispiel an die Szene von, oder an den Clip von Elias gerade, den hattest du mir, glaube ich, geschickt. Und da sind ganz oft Szenen, wo er den Abschluss in dem Moment sucht, wo ein Verteidiger irgendwie klar vor ihm steht. Und ich denke, ja, da muss man sich aber an der Stelle auch doch gar nicht wundern, warum der geblockt wird. Und dann wird halt irgendwie der Autoblock als Ausrede benutzt und ich denke mir, ey, mach eine Bewegung nach links oder noch nach rechts und du kannst an dem vorbeigehen und dann hast du keine Angst oder musst du keine Angst vor dem Autoblock haben, aber so schießt du halt halbherzig auf den drauf und dann heißt es wieder Autoblock. Und das stört mich gerade schon wieder irgendwie ein bisschen in der allgemeinen Wahrnehmung und da gab es jetzt auch, glaube ich, gestern Abend noch, also Montagabend, noch eine Riesendiskussion mit Debo und so, weil der auch gesagt hat, irgendwie sind die Autoblocks als solches gar nicht so das große Problem zum Teil. Und da muss ich ihm teilweise zustimmen. Ein paar von den Szenen sind absolut weird, das gebe ich auch zu. Aber was mich neben dem Autoblock irgendwie viel, viel mehr stört, ist die Tatsache, dass wenn man den Torwart ausgespielt hat, automatisch ein Spieler immer auf die Linie läuft und da dann blockt. Aber das ist für mich noch ein bisschen was anderes als dieser Autoblock, wo der irgendwo in den Schuss springt.
Vor allem ist das irgendwie immer so, dass der Schuss immer auf diesen Spieler geht. Also egal, wie du dann schießt, so gefühlt zieht er die magnetisch an, um die rauszuköpfen oder rauszukicken oder sonst irgendwas. Oder ich ziele einfach wirklich schlecht, weil ich schieße den dann, immer wenn ich dann vorbei bin, ich schieße den an. Kannst drauf wetten. Das läuft immer. Aber das ist ja auch schon was länger unterwegs ist. Was auch ganz komisch ist, sind die Schiedsrichter. Wir haben ja schon den einen oder anderen Clip auf Twitter gesehen, wo, also warum auch immer, mitten im Strafraum abgepfiffen wurde. Also so im Normalfall hast du ja einen Angriff, der läuft und dann wird er halt abgepfiffen, sobald der Ball irgendwie über die Mittellinie oder in die Nähe der Mittellinie kommt, so, weil, okay, Angriff ist rum. Jetzt wird wirklich teilweise im Angriff noch abgepfiffen, das ist mir auch schon passiert.
Nicht nur einfach im Angriff, sondern auch im Strafraum vor allem.
Ja, wirklich, also so, du bist mittendrin eigentlich und willst eigentlich gerade nur noch den Ball über die Linie schieben, wird abgepfiffen. Ganz komisch. Und auch rote Karten werden teilweise so random vergeben.
Oder gar nicht.
Generell. Oder gar nicht. Also auch manchmal Fouls, wo ich, also ich verstehe, das ist ja auch im Fußball so, ein Foul heißt ja nicht, dass du vorsätzlich oder absichtlich jemanden umgetreten hast. Es kann auch ein Foul sein, wenn du halt einfach zu spät kommst und aus Versehen den Gegner umgrätst, so zum Beispiel. Ist ein Foul, weil du machst ja etwas Regelwidriges, aber es ist keine Absicht dabei. Wenn ich jetzt mit L2 zum Beispiel einfach nur einen Gegner zustelle, der rennt in mich rein. Und also ich drücke nichts dafür, dass ich irgendwie in ein Tackling auch gehe, der fällt um, ich kriege eine gelbe Karte.
So, ja, also in solche Situationen habe ich vor allen Dingen irgendwie im Strafraum, dass ich dann direkt Elfmeter kriege, obwohl ich den Verteidiger nur angewählt habe und eigentlich nicht mal L2 halte. So, ich stehe einfach nur daneben, der Gegenspieler dreht sich oft in mich rein und dann kriege ich irgendwie einen Elfmeter und das killt mich teilweise im Moment auch echt hart. Also zwischendurch hatte ich eigentlich eine Serie von 10 Spielen ohne Gegentor, da bin ich jetzt gerade wieder, glaube ich, weit von entfernt.
Also manchmal sind das so random Aktionen, die einen wirklich alles kosten. So, das nervt total, weil man sich dann denkt, ey, ich habe da nichts gemacht, ich bin da nicht an den Mann gegangen, ich habe kein Tackling gedrückt, keine Grätsche, nichts. Und der kriegt den Elfmeter, ich krieg eine gelbe Karte, eine rote Karte vielleicht sogar auch noch, wenn ich schon gelb hatte oder so. Also da braucht's auf jeden Fall noch Überarbeitung. Aber
nichts
die soll ja
machen
kommen.
Ist übrigens auch ein tolles Stichwort. Die Gegner können nichts machen und mich trotzdem zu Tode pressen, indem sie 2 Knöpfe drücken aktuell.
Na, da bin ich jetzt aber gespannt.
Das ist halt auch ein sehr akutes Problem, was ich persönlich finde, ist nämlich dieses Teampressing. Wir haben keinen Second-Man-Press, aber dieses Teampressing fühlt sich unfassbar widerlich an. Also schlimmer irgendwie noch, als es im letzten Teil, wo es genervt wurde, fühlt es sich aktuell echt unangenehm an. Weiß ich, geht dir das nicht so?
Nee, mir geht das jetzt nicht so. Was mir aufgefallen ist nur, dass das Teampressing eine Abklingzeit hat und sich dann wieder langsam auflädt. Was ich gut finde. So, das ist an sich mal interessant, das zu haben. Was mir irgendwie noch so ein bisschen fehlt, ist so, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so ultra krass ist. So, ich habe das ein paar Mal benutzt und dann ist es ganz gut, aber irgendwie, da fehlt mir noch so ein bisschen Transparenz, wie man das vielleicht cool einsetzen kann. Ist aber vielleicht auch einfach nur meine fehlende spielerische Erfahrung gerade. Aber ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, dass das so übertrieben krass ist. Ich habe jetzt in der Weekend League, um vielleicht auch den Schlenker jetzt in diese Richtung mal zu machen, vielleicht reden wir nachher auch nochmal über das Gameplay und was da so abgeht gerade. Aber ich habe in der Weekend League versucht, immer auch zwischen 2 Formationen hin und her zu wechseln. Also quasi immer, wenn du in Ballbesitz bist, spielst du eine andere Formation mit anderen Taktiken und so weiter, als wenn du gegen den Ball arbeitest. Und das hat die ersten 7 Spiele richtig gut funktioniert tatsächlich. Also quasi immer, sobald du den Ball verlierst, schnell umswitchen, weil dann die Spieler sich auch wieder anders positionieren. Es dauert zwar immer kurz, aber die Anweisungen und so weiter gelten ja sofort. Das heißt, die Stürmer orientieren sich ein bisschen weiter nach hinten zum Beispiel und so weiter. Und da bin ich noch dran, dass ich das so ausbaue, dass das richtig gut ist. Also natürlich fehlt mir jetzt auch noch gerade der perfekte Masterplan und weiß auch noch nicht so richtig, mit welcher Formation ich richtig gut spiele. Aber da könnte was stecken, will ich nur mal so schon mal reingedroppt haben.
Okay, Pep Guardiola, beruhig dich.
Ja, Entschuldigung, da kommt der Fußballtrainer in mir raus.
Ja, ist in Ordnung. Ja, muss man schauen, wie sich das wirklich ob sich das wirklich lohnt, sag ich mal, das Switchen, weil es frisst halt schon Zeit und man darf die Zeit, die da vergeht, nicht unterschätzen. Wenn der Gegner einfach eine konstante Taktik durchspielt und dich dann irgendwie da genau auflaufen lässt, dann hast du halt echt ein Problem mit deinem Taktikwechsel. Das ist aber in Ordnung. Ich habe keine Weekend League gespielt, ich habe mir wieder ein entspanntes Wochenende gemacht. Dementsprechend kann ich da nicht so viel mitreden. Ich habe mich da nicht reingetraut. Ich hab kurz überlegt, weil, wie gesagt, mein Team macht Spaß, aber ich kann einfach nicht verteidigen und da habe ich gedacht, nee, dann mache ich mir nur Stress in der Weekend League und dann lasse ich das lieber gleich.
Ich habe es nicht gelassen. Ich bin aber dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dann einfach aufgehört habe, weil ich gemerkt habe, es macht mir nur schlechte Laune. Und das ist überhaupt nicht das, was es machen sollte. Ich habe mit 6:1 mit 6:2 habe ich den ersten Tag beendet und war so, ja, okay, die 2 Niederlagen waren wirklich dumm, da weiß ich auch, was ich selbst falsch gemacht habe. Also ich habe mir einfach die Dinger selber reingemummelt, muss man so sagen. Und ich war aber richtig zufrieden. Ich habe richtig gut gespielt, gerade auch in der Offensive. Ich habe, glaube ich, 4 Ragequits gehabt von den Siegen. Das war wirklich richtig solide. Am zweiten Tag lief einfach gar nichts mehr. Also ich habe wirklich überhaupt nichts mehr auf die Kette bekommen. Es hat alles nicht mehr funktioniert, was ich sonst gemacht habe. Und da war ich dann auch so, okay, ich lasse es dann lieber. Und es war auch die richtige Entscheidung. Deswegen Appell, zwingt euch nicht dazu, die Weekend League zu spielen. Es ist nur für irgendwelche Rewards und das ist wirklich so egal. Also einfach mal lieber ein bisschen entspannter machen, das ist auch okay. Und ich glaube, damit ist das Thema Weekend League abgehakt. Also zumindest mal aus den eigenen Erfahrungen. Wir können mal dazu übergehen, die Rankings mal zu besprechen, so ganz grob. Denn da gibt es 2 interessante Sachen eigentlich, die man so nennen kann. Und zwar das erste, wir haben jetzt eine Top 200, also nicht mehr nur eine Top 100. Und dennoch ist es da richtig schwer gewesen, für einige Profis reinzukommen. Zum Beispiel Dr. Erhano, der hat 29:1 geholt. Ordentliches Ergebnis. Aber er ist nicht in der Top 200 gelandet. Das muss man sich mal vorstellen, das ist richtig heftig. Das hängt natürlich auch mit dem Skill-Rating zusammen, also wann er gespielt hat und so weiter. Aber das ist schon eine Hausnummer.
Ich finde es ehrlich gesagt aber auch nicht so überraschend, weil wir letztes Jahr eben das Problem hatten, dass die Top 100 nicht ausreichend war, um gute Skillwerte zu erfassen. Und es zeigt sich, dass die Top 200 vielleicht sogar auch an ihre Grenzen stößt, aber das Ganze schon deutlich besser abdeckt.
Wer die Top 1 gemacht hat zumindest, das ist ein alter Bekannter. Es ist eigentlich Mr. Konstanz und zwar Megabit. muss man dann einfach mal wieder sagen, GG, Junge, du kannst das halt immer noch. Der hat schon wieder die Nummer 1 geholt. Ich bin sehr gespannt dann auf seine Rewards, wie er damit dann umgehen wird, weil ich erinnere mich schon, er hatte in FIFA 18, glaube ich, als es auch noch für die monatlichen Belohnungen Icons gab, da war er auch teilweise sehr unzufrieden. Da hat er das ein oder andere Mal den ersten Platz auch belegt. Und ja, ich glaube, da hat er mal so einen 85er Inzaghi bekommen. Also du kriegst ja so eine, oder hast du eine garantierte Ikone bekommen, und er war damit, ja, leicht entzürnt, könnte man sagen.
Man muss ja auch einfach mal, wenn man Megabit hervorhebt, jetzt einfach mal seine Qualitäten hervorheben. Also Megabit ist ja eigentlich immer bekannt für seine Offensive, und in FIFA 20 hat die sehr gelitten, das muss man einfach sagen. Und jetzt in FIFA 21, mal kurz in Zahlen, 30-0 auf der Xbox, 121-18 Tore mit 18 Rage Quits. 121-18 Tore in 30 Spielen, das ist wirklich brutal. Nicht nur offensive Gewalt, sondern auch einfach defensive Stabilität von einer ganz anderen Hausnummer. Und auf der PlayStation hat er in Häkchen nur 25,5 geholt, aber auch da hat er 100-41 Tore und 9 Rage Quits. Er hat sich da ein bisschen schwieriger getan, aber trotzdem auch da die 100-Tore-Marke geknackt. Also, wenn Michi in der Form durch diese Saison, also mit dieser Form in dieser Saison weitermacht, dann ist er einer wieder, der ganz, ganz oben dabei sein wird.
Definitiv. Bei einem wurde es schon ein bisschen schwieriger, nämlich Text. Der hatte, ich glaube, 2 Disconnects, mindestens einen aber. Und da kann ich auch schon wieder, also da können wir vielleicht jetzt auch drüber reden, denn die Weekend League spielt ja eine deutlich größere Rolle wieder dieses Jahr. Und Disconnects sind so ein Ding. Salzor hatte das auch schon getweetet. Er bekommt Disconnects, obwohl sein Stream weiterläuft. Also es scheint nicht an seiner Internetverbindung zu liegen. Also irgendetwas ist da immer noch im Argen, dass die Server manchmal die Verbindung abbrechen. Das passiert mir auch immer mal wieder. Zum Glück, glaub, noch nicht im Spiel in diesem FIFA, aber immer wieder im Menü, plötzlich ist meine Serververbindung weg. So einfach aus dem Nichts, und alles andere funktioniert aber noch. Und das ist so ein, ich keine Ahnung, woher dieses Phänomen kommt, aber irgendwo scheint es noch eine Schwachstelle zu geben. Und wenn das in der Weekend League passiert, natürlich für die Profis, für die es echt um wichtige Punkte ja auch geht, wirklich ärgerlich.
Gerade dadurch, dass es eben dieses Seeding bestimmt, ist es halt wieder ein bisschen wie zu den Anfängen der Weekend League, dass jeder Niederlage richtig wehtut. Weil damals hatten wir ja quasi diese Top-Platzierungen, die sich dann für Events qualifiziert haben. Und jetzt ist es für das Seeding ausschlagend. Und ich glaube, wir haben 1024 Personen, die an Qualifier eingeladen werden, je nach Seeding auf dem FIFA.gg-Ranking. Und stell dir vor, du vermisst wegen einem, oder du verpasst wegen einem Punkt, vermisst, Grüße gehen raus, du verpasst wegen einem Punkt diesen Qualifier, weil du irgendwann in irgendeiner Weekend League einen Disconnect hattest.
Ja, kannst du Kazem fragen, der hat das mal gemacht. Damals, als noch die Weekend League Siege tatsächlich ausschlaggebend waren für die Qualifikationen zu den FUT Champions Cups, da hat er aufgrund eines Wasserkochers einen Disconnect bekommen.
Ja, der Klassiker. Schöne
Geschichte. Naja, was mir gerade noch einfällt zum Thema Weekend League, was mich unglaublich gestört hat, waren die fehlenden Hilfsanzeigen in der Weekend League. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, warum werden mir die ganzen Creative Runs nicht angezeigt? Also tatsächlich werden die ja manchmal wirklich nicht angezeigt über ein komplettes Spiel, auch in Rivals oder so. Aber in der Weekend League, du hast keine Ahnung, läuft der Spieler jetzt eigentlich diesen richtigen Weg oder läuft er einfach nur so zum Spaß dahin? Oder habe ich den überhaupt angewählt oder sowas? Also mal abgesehen davon, dass mein Timing scheinbar immer noch richtig schlecht ist, weil immer wieder macht er einen Übersteiger und ich verliere den Ball oder so, oder er legt sich den Ball in irgendeine Richtung rüber. Wahrscheinlich ist es mein spielerisches Unvermögen. Ich finde das aber nach wie vor unclever gelöst, weil es, also das ist einfach Quatsch. Das sollte eine Funktion sein, die du so auswählen kannst und nicht, dass das irgendwie dann die Laufrichtung des Spielers beeinflusst. Mal abgesehen davon, dass du ja mit dem linken Stick auch erstmal zielen musst, also ich finde das nicht gut gelöst. Die fehlende Anzeige noch schwieriger. Ich finde es blöd. Also wenn du nicht siehst, wohin er läuft, okay. Das ist vielleicht zu sehr eine Hilfe, wo ich auch nicht verstehe, warum das nicht angezeigt werden kann. Das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes. Aber es sollte zumindest irgendwie ein Cursor über dem Spieler erscheinen oder sowas, dass ich weiß, ich habe diesen Spieler gerade auf einen Weg geschickt. Dass ich irgendwie weiß, es hat funktioniert. Und der macht gerade einen Weg. Weil ohne das ist dieses Feature irgendwie auch hinfällig, finde ich. Also, beziehungsweise nur die Hälfte wert, weil es macht mir beim Spielen das einfach nur unnötig schwer und damit unmöglich, gute Angriffe zu fahren. Ist zumindest mein Eindruck.
Dass die einige andere Hilfen in der Weekend League als solche ausgestellt haben, finde ich eigentlich soweit in Ordnung. Ich finde aber ein Feature wie Creative Runs, das eigentlich davon lebt, dass du siehst, wohin du deinen Spieler geschickt hast, das nicht anzuzeigen, irgendwie schwierig. Also ich meine, klar, eigentlich solltest du die Bewegung so weit drauf haben, dass du das auch hinkriegst, wenn es nicht angezeigt wird. Aber das Feature lebt ja eigentlich davon, dass du siehst, wohin du deinen Spieler auch schickst und dass du damit arbeitest. Ich meine, klar, wenn du das genau ein bisschen das übst und sowas, genau das, ne, dann solltest du das hinbekommen. Und ich bekomm's halt, wie gesagt, auch sehr, sehr gut hin. Ich habe auch Rivals-Spiele, in denen es nicht funktioniert. Auch da funktioniert das mit Sané und Lozano hinter die Abwehr sehr, sehr gut. Weil ich dann schon auch teilweise merke, der Unterschied zwischen normal schicken und Creative Run ist einfach, dass der anzeigt, in welche Richtung er läuft, mit dem Finger. So, er zeigt ja immer in die Richtung, in die er anfängt zu laufen. Und wenn du den falsch schickst, dann läuft er einfach nur geradeaus und zeigt das an. Ja, aber in dem Moment, ja, wo ich ihn halt vielleicht tatsächlich geradeaus schicken will, weiß ich gar nicht, ob das jetzt mein Creative Run ist oder nicht. Und das finde ich schon irgendwie kritisch. Und ich denke, Creative Runs ist so eine Sache, die sollte man eigentlich einblenden. Ansonsten finde ich es eigentlich soweit in Ordnung, dass das jetzt nicht unbedingt alles angezeigt wird irgendwie mit den Hilfen. Lässt sich aber sicherlich auch drüber diskutieren.
Naja, was gehört denn da noch dazu? Theoretisch diese Richtungsanzeige, ne, wohin man läuft, das ist noch so ein Ding, die es gibt. Es gibt noch die Timed-Finish-Leiste irgendwie, oder? Aber ja, jetzt, also, das sind Sachen, okay, verstehe ich, muss, das ist einfach so ein, da brauchst du irgendwie Fingerspitzengefühl. Aber die Creative Runs, ich sehe es genau wie du, man muss sehen, wohin die Spieler laufen, sonst ist das Feature einfach Quatsch. Ich hoffe, dass das noch kommt. Ich hoffe, dass die das auf dem Schirm haben. Muss man mal auf den Tracker schauen, was da gerade aktuell ist und ob das vielleicht da auch mal auftaucht. Es wäre natürlich wünschenswert, dann hätte man, finde ich, also auch aus Kommentatorenperspektive ist es ja interessant zu sehen, was man damit macht. Also nochmal, ne, der schickt den da raus und dies, das und so weiter. Das ist ja auch cool. Aber ja, wer sind wir, dass wir das sagen, ne? Wir haben ja keinen Einfluss drauf. Was übrigens einen Einfluss hat, sind die Weekend League-Spiele auf das Ranking in Division Rivals. Und das ist eine Sache, da möchte ich auch mal drüber diskutieren mit dir. Denn ich finde, es ist vollkommen okay, dass du nicht mehr als 30 Spiele für dein Skill-Rating investieren kannst. Also dein Skill-Rating bleibt einfach nach 30 Spielen auf einem Stand. Was ganz gut ist, weil das, also ich glaube, das war auch eigentlich die Intention, dass du nach diesem, also durch diese ganze Runterquitten und so weiter, dass du halt nicht dich innerhalb von einer Woche ganz schnell runterfallen lassen kannst oder so. Was ich okay finde.
Das geht trotzdem noch.
Ja, geht natürlich trotzdem noch, aber es ist vielleicht ein bisschen eingedämmt.
Und um das nochmal kurz festzuhalten, du kannst dein Skill-Rating weiter verändern, nachdem du 30 Spiele gemacht hast. Das Einzige, was du nicht verändern kannst, ist die Anzahl der Punkte, die du gesammelt hast.
Okay, dann ist es noch mehr Quatsch. Dann habe ich, weil ich bin einfach noch nicht auf 30 Spiele pro Woche gekommen. Aber wie quatschig ist das denn? Warum denn? Du wirst ja dafür nicht belohnt dann, dass du noch mehr Rivals spielst. Also ich verstehe noch nicht so ganz den Sinn dahinter, zumal du ja auch für einen Sieg in Division Rivals mehr Punkte bekommst als für die Weekend League, die dann aber auch in die Rivals-Punkte nach wie vor reinzählt. Das ist alles irgendwie so Hi-O-Pi. Boah, das ist, also es wirkt irgendwie nicht durchdacht. Jetzt darfst du deine Meinung dazu teilen.
Also die aktuelle Lösung, die sie vorgeschlagen haben, ist für mich eine mittelschwere Katastrophe. Denn das, was die Leute daraus zusammengefasst haben, ist, dass sobald Donnerstag die Rivals Rewards da sind, ist man eigentlich dazu gezwungen, bis zum Start der Weekend League, Freitagmorgen, alle 30 Rivals-Spiele gespielt zu haben. Oder wenigstens ein Drittel bis die Hälfte der Spiele, die man idealfall größtenteils gewinnt, damit man dann mit den restlichen Punkten aus der Weekend League genug Punkte für einen höheren Rang in Rivals zusammenbekommt. Und das ist eine absolute Katastrophenkalkulation von EA an der Stelle. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Für jemanden, der keine Weekend League spielt wie mich, ist das jetzt natürlich entspannt, weil ich habe den Stress nicht. Andererseits sind alle Leute, die Weekend League spielen, Montag, Dienstag nicht wirklich, Montag, Dienstag, Mittwoch theoretisch nicht wirklich mit dem Spiel verbunden, weil Rivals kannst du nicht machen, weil du bist danach halt eben fertig. Du kannst nicht für Belohnungen spielen oder sowas, wenn du mit der Weekend League gespielt hast. Und solltest du alle Spiele in der Weekend League spielen und keine Rivals-Punkte gesammelt haben, dann bekommst du 12.000 Punkte, egal wie die Ergebnisse in der Weekend League sind. Weil du kriegst für jedes Spiel, egal ob Sieg oder Niederlage, 400 Rivals-Punkte. Aber diese 400 Rivals-Punkte,
wenn du es
abschließt. Ja, wenn du es beendest, natürlich. Aber diese 12.000 Punkte, das muss man halt eben auch festhalten, die reichen nicht unbedingt mal dafür, dir Rang 2 zu sichern, sondern du kriegst höchstens Rang 3 zum Beispiel in Division 1 und nicht mal das ist garantiert. Und das ist halt völliger Schwachsinn. Und dass jedes Weekend League-Spiel zusätzlich auch ein Rivals-Spiel ist, ist ein weiterer Blödsinn. Und dazu kommt eben, und das hat PL ganz gut zusammengefasst, Leute, die nur Weekend League spielen, werden doppelt belohnt. Leute, die nur Rivals spielen, werden einfach belohnt. Denn wenn du eben nur Weekend League spielst, kriegst du Rivals-Punkte und Weekend League-Punkte, bekommst Donnerstag zweimal Rewards. Spielst du wie ich nur Rivals, bekommst du Donnerstag nur einmal Rewards. Und das ist eigentlich auch nicht fair unbedingt.
Naja, vielleicht ist es in dem Sinne fair, dass du die höheren Ränge bekommst, wenn du nur Rivals spielst. Weil du eben potenziell mehr Punkte bekommen kannst. Ob das jetzt wirklich sinnvoll ist.
Ja, aber warum soll jemand, der 30 Spiele spielt, mehr Rewards bekommen als jemand, der 30 Spiele spielt?
Ja, das ist irgendwie richtig.
Gerade jetzt, wo ich eben in Rivals auch diese 30 Spiele-Beschränkung habe, habe ich quasi zweimal denselben Modus.
Ja, nur einmal kannst du dir aussuchen, weil du spielst. Aber ich sehe schon, das ist kein Trost für dich. Nee, also, das ist alles irgendwie komisch und da steckt irgendeine Überlegung bestimmt dahinter, aber die ist nicht wirklich verständlich. Was übrigens auch nicht verständlich ist, ja, das ist, also vor allem mache ich das jetzt mal in einem Clip fest, den du mir geschickt hattest, da wird eine Ecke reingeschlagen, die versucht wird, weil der Torwart relativ weit draußen steht, direkt ins Tor zu schießen. Legitim, kann man machen. Der Ball wird irgendwie vom Torwart an die Latte gelenkt und dann plötzlich klebt der Ball da einfach für mehrere Sekunden. Der fällt nicht runter oder dobst auf und knallt die ganze Zeit hin und her, sondern der klebt einfach an der Latte. Also es sind auch schon wieder so Dinge, die in FIFA passieren oder auch der eine Schuss, den du mir gesagt hast, irgendwie ein Einwurf irgendwo in der eigenen Hälfte und dann wird dieser Ball so krass schnell nach einem Block, also es ist glaube ich nur ein Pass und irgendwie der eigene Mann grätscht da rein und der Ball landet einfach im Tor, so in einer abartigen Geschwindigkeit und das sind auch so Dinge, warum passieren die eigentlich?
Also ich meine, das sind halt wirklich, also gerade dieser Einwurf-Blockschuss, der wird zu einem Pressball des Jahrhunderts mit 6 Millionen km/h und fliegt auf die andere Seite des Platzes, sind Dinge, die können mal passieren. Das kann man auch, egal ob man das Spiel jetzt getestet hat oder nicht, die kann man eigentlich selten wirklich finden, dieser Pressball. Was aber für mich ein Problem ist, ist das Ding mit, der Ball klebt im Latte bzw. Pfosten. Denn das ist ein Fehler, der ist in FIFA 18 schon aufgetaucht und ich glaube auch, in FIFA 19. In FIFA 20 ist er mir nicht bewusst untergekommen, aber dass er jetzt in 21 wieder auftaucht, ist ehrlich gesagt Kacke.
Ja, hilft uns aber jetzt nichts. Also es bleibt einfach nur dabei, dass man bei solchen Bugs das reporten kann, das an die Entwickler irgendwie zukommen lassen kann. Aber wir sind am Ende davon abhängig, was dort passiert und was dann auch bearbeitet wird. Es kommt ja jetzt dann wohl demnächst der erste große Patch. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 3 Title-Updates bekommen, aber da war jetzt nichts Großes dabei. Auch heute kam irgendwie die Benachrichtigung, dass in der Web-App ein paar neue Dinge gemacht wurden. Unter anderem auch, und das fand ich auch richtig fürchterlich, dieser Anzeigefehler, dass manche Karten einfach nicht angezeigt wurden. Du hast irgendwie nur noch so die Werte und so gesehen, und das ist ja auch total Banane.
Die Companion- und Web-App waren auch sehr kurios teilweise, was die für Fehler hatten. Auch mal was ganz Neues, ehrlich gesagt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal passiert ist. Aber ist okay, keine Ahnung. Ich störe mich da wenig dran, weil, und da muss ich halt wirklich sagen, weil ich das Gameplay teilweise einfach sehr genieße in FIFA 21. Und darum störe mich die Dinge, die drumherum passieren, aktuell nur halb so wenig wie in FIFA 20. Aber das liegt vielleicht auch einfach an mir.
Ja, das Gameplay ist schon ganz okay. Es macht mehr Spaß als FIFA 20 wieder, weil mehr Möglichkeiten und so weiter. Ich beobachte das mal noch ein bisschen. Ich möchte mich auch selber noch ein bisschen reinfuchsen gerade. Ich bin aktuell auch in Division 3. Vielleicht, also ich kratze so an der nächsten Division. Mal gucken, ob ich da noch hinkomme. Ja, wann ist auch die Frage. Aber ich habe schon Bock, auch reinzugrinden. Aber, weiß nicht, mit Weekend League werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht weitermachen, sondern eher mal nur in Rivals und mal nur die ganzen Aufgaben abarbeiten. Da finde ich auch interessant, das haben wir jetzt gar nicht auf unserer Liste, aber diese ganzen Live-Objectives, das ist ja auch eine interessante Sache, bei der jetzt ja auch, ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finde oder nicht, die ganzen Choreos und so weiter benutzt werden müssen. Das ist so ein bisschen, also das soll natürlich dazu anregen, dass du verschiedene Choreos austestest und dass du irgendwie so ein bunteres Spielgefühl bekommst und so weiter. Und ist, und da kommt jetzt wieder der tolle Begriff Storytelling ins Spiel, auch hier da ein ganz interessantes Element. Kann man was mit anfangen. Also ich habe selbst jetzt angefangen, mich ein bisschen mit diesen ganzen Cosmetics zu beschäftigen und mal zu gucken, was geht da so ab, was kann man hier einsetzen und so weiter. Ganz viel ist ja auch nicht auf dem Markt. Und man bekommt ja die Sachen, die man braucht, auch eigentlich alle durch die Objectives. Man muss sie halt nur nacheinander angehen.
Das ist der entscheidende Punkt. Voll viele Leute, die Aufgabe kam und das erste war so, boah, ich habe meine Atletico-Wappen und sowas alles verkauft. Ja, du hast dir die Aufgaben nicht mal angeguckt. Du hast eine Aufgabe, die ist total simpel, dann bekommst du den ersten Gegenstand. Dann hast du eine Aufgabe, die ist ein bisschen schwieriger, dann bekommst du den nächsten Gegenstand. Die ersten beiden Aufgaben waren aber im Vergleich dazu wirklich geschenkt. Diese 5 Tore mit Felix, dieses Dreierpack mit Felix gegen Squad Battles auf mindestens Profi war halt wirklich, das war ein Geschenk, ja.
Also du hast auch Felix genommen in dem Fall.
Ja, genau. Aber die Aufgaben sind bei Haaland original dasselbe. Also bei Haaland sind das halt dieselben. Ich muss aber auch sagen, ich habe Haaland gespielt und ich fand ihn echt, also der ist cool, aber er liegt mir als Spielertyp irgendwie nicht. Und darum habe ich mich für Felix entschieden, weil die Leihkarte, die habe ich ein paar Mal eingewechselt am Anfang und die hat mir sehr gut gefallen und darum habe ich mich für Team Felix auch entschieden. Und ich habe jetzt 3 von 4 Aufgaben erledigt und da ging halt auch ganz gut. Ne? Also starte mit Atletico Madrid Spielern in der Startelf ist einfach, wenn man untradable Suarez, Saúl und Torreira hat. Stellt sie die 3 da rein in die Mitte und dann hast du Atletico-Maschine. War schon okay. Also, wie gesagt, mir fehlen jetzt nur noch die letzte Aufgabe fehlt mir noch und ich find's halt sau nice, dass sie nicht voraussetzen, dass du das kaufen musst, sondern diese Sache mitliefern. Ich meine, ja, die müllen am Ende vielleicht deinen Verein zu, aber wen juckt's? Ne? Also, cool ist, dass du es nicht kaufen musst, sondern dass es mitkommt. Und ich finde die Aufgaben irgendwie cool gemacht. Mal gucken, ob sie mehr Variabilität noch reinbekommen. Vielleicht auch sowas wie bei der Abschlussaufgabe mit den Erziele einen Fallrückzieher. Hatte ich ein bisschen, bin ich ehrlich, ein bisschen Trauma-Flashback zu den 303 Leistungen vom Pro-Clubs früher. Da gab es auch eine Aufgabe, Erziele einen Fallrückzieher für +1 Balance. Ja, das hat mich meistens das ganze Jahr gekostet, weil es immer fragwürdig ist, was als Fallrückzieher zählt und was nicht. Den haben wir über dieses Jahr ganz schnell in der Koop-Session abgearbeitet, indem wir halt quasi diese Eckball-Variante gemacht haben, um den vom kurzen Pfosten ein bisschen wegziehen und dann da den Stürmer mit Fallrückzieher abschließen lassen. Das hat auch direkt geklappt, war ganz nice, hat direkt auch für beide gezählt, sehr cool. Ich finde diese Live-Events cool und ich bin gespannt. Ich habe den OTW Jota zum Beispiel auch abgeschlossen. Da hast du dich bestimmt auch noch nicht dran gesetzt. Die Aufgaben,
da fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen was, ja.
Die Aufgaben fand ich ganz in Ordnung. Ich habe ja den untradable Bruno Fernandes gezogen. Der war für die Aufgaben dann doch am Ende sehr, sehr hilfreich, muss ich gestehen.
Ja, also du wieder mit deinem Packluck, ne? Da muss ich sagen, ich hatte Packluck, da können wir jetzt auch noch drüber reden. Aber eher, komm, hau raus, sag du dein Ding und dann erzähle ich weiter.
Ja, also Packluck dieses Jahr. Ich muss insgesamt sagen, dass mir das Packweight bei allen Leuten um mich herum größtenteils sehr, sehr positiv vorkommt. Also ich habe 1-2 Ausnahmen in meinem Freundeskreis, die aktuell wenig gute Karten gezogen haben, aber alle anderen ziehen im Vergleich zu FIFA 20 sehr gut, habe ich das Gefühl, inklusive mir. Ich meine, ich habe einen Alejandro Gomez in Form gezogen, Suarez in Form untrade, Gomez ist sogar tradable, den habe ich immer noch nicht verkauft, weil ich ihn halt spiele. Dann habe ich einen Sané untrade und Bruno Fernandes untrade. Jetzt allein diese 3 Karten sind fast 500k wert. Dazu noch der ganze Kleinscheiß, den ich bekommen habe. Ich habe zum Beispiel auch den Hwang Hee Chan OTW gemacht aus Untradable-Karten, die ich als Duplikate hatte. Ich hatte irgendwie 4 Duplikate Untradable, darum habe ich entschieden, den zu machen. Und rein von den Ratings her und sowas sind das extrem gute Karten, spielbare Karten und das macht halt schon. Also es fühlt sich einfach angenehm an bis jetzt, aber ich kann verstehen, wenn Leute, die nicht gut ziehen, das halt nicht so empfinden. Das ist halt klar, das ist halt diese selektive Wahrnehmung dann nie.
Ja, also ich habe aus den untradable Sets, natürlich, man zieht natürlich, wenn man was Gutes zieht, ist meistens untradable, habe ich Kai Havertz bekommen. Das war natürlich ganz gut. Ich dachte am Anfang so, Havertz, aber der wäre ja auch theoretisch so 120k wert. Dann habe ich jetzt vor kurzem noch Tejes gezogen, auch eine ganz gute Karte. Und den einen oder anderen noch, den man mal spielen kann. Aber das waren jetzt, glaube ich, so die besten Karten, die ich gezogen habe. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ich weiß es noch nicht. Also mal jetzt auch gucken, wie die Rewards laufen, was da so abgeht. Ein bisschen Rivals noch grinden. Ich habe auch richtig Lust, die Aufgaben jetzt anzugehen. Vielleicht spielen wir auch gleich noch eine kurze Session, um einfach mal die Koop-Session zu machen. Und das muss ich auch übrigens positiv hervorheben. Koop macht richtig Laune. Koop ist richtig, richtig gut. Also ich habe richtig viel Spaß damit, so einfach zu zweit spielen. Und dann verliert man halt auch ein Spiel. Aber es ist einfach ein ganz anderes Spielgefühl. Man merkt, wenn man auch in Ultimate Team, wenn da jetzt noch coole Modi dazukommen und man ja noch mehr irgendwie interaktiv zu zweit machen muss und so, oder dass man sich so ein Team aus den gemeinsamen Karten zusammen draften kann oder sowas, das wäre richtig cool. Turniere wären auch da wieder richtig cool.
Ja, jetzt stopp, jetzt beruhig dich mal wieder, ne?
Ach komm, ich bin gerade voll im Flow. Nein,
Alter, wir sind am 20. Oktober, das Spiel ist gerade draußen und du redest von Dingen wie, wir draften uns ein Team aus beiden Teams und Kadern zusammen. Komm, das ist jetzt ein bisschen viel Zukunftsmusik, jetzt hype dich nicht zu sehr. Lass erstmal bei den Sachen bleiben, die wir haben.
Ja, also das ist alles schön, das funktioniert auch gut. Ich hoffe, dass das auch mehr und mehr in den Fokus rücken wird. Die Aufgaben an sich finde ich auch interessant, also es gibt richtig viel zu tun. Ich fand jetzt auch die Silber-Lounge, die es ja gab in den Live-Food-Friendlies, auch richtig cool. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich habe mir so ein Liga NOS, also Portugal, zusammengebastelt mit einem Spieler, den ich sehr empfehlen kann. Gelson Dala heißt der, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche Nation er hat, aber das ist ein Mittelstürmer oder Stürmer. Silber, 86 Tempo, irgendwie 77 Dribbling oder sowas ordentlich ist für einen Silberspieler. Und echt eine gute Karte, macht richtig Laune und damit dann halt auch, also das ist alles cool. Es entwickelt sich, finde ich, was die Aufgaben angeht und so in eine gute Richtung. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wenn dann die ersten Icon-SBCs dann mal irgendwann kommen, wie das sich gestaltet, dann kriegen wir irgendwann die Icon-Swaps und so. Also die Richtung, und das können wir vielleicht zum Ende der Folge festhalten, die FIFA 21 aktuell einschlägt, ist so bis auf einzelne Ausnahmen absolut die richtige.
Bin ich bei dir. Also bis jetzt macht es Spaß. Und bevor ich FIFA da irgendwie noch mehr Bewertung gebe, würde ich gerne abwarten, tatsächlich wie die ersten Events laufen. Weil da bin ich gespannt. Also ich möchte jetzt die Twitch Rivals und so Events als solche ausklammern. Die waren sehr cool, dieser Koop mit Tim Latgau und Massive und Harit und Massive und sowas. Das waren schon coole Sachen, coole Features definitiv. Die Haaren, Mooba und sowas. Das hat coolen Flair mitgebracht. Und man hatte auch wirklich das Gefühl, dass FIFA auf Twitch mal wieder richtig präsent ist. Und auch dieses Rebranding von der FIFA.gg-Seite, das haben wir, glaube ich, gar nicht aufgenommen. Jetzt haben wir das letztes Mal aufgenommen?
Nee, tatsächlich nicht.
Ah, siehst du. Das Rebranding der FIFA.gg-Seite, also FIFA-i heißt das Ganze ja jetzt in kurz, ist eigentlich mega nice. Und es wirkt auch deutlich übersichtlicher, auch wenn die Seite anscheinend hier und da vielleicht ein bisschen mit der Masse an Anmeldungen überfordert war den Tag. So wirkte es zumindest auf mich. Aber die haben jetzt auch einen eigenen Twitch-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob die Events dann noch auf EA Sports FIFA übertragen werden auf Twitch, sondern wahrscheinlich eher auf diesem FIFA-E-Kanal. Und dass sie all das so zusammen machen, finde ich einen sehr coolen Ansatz. Und ich bin gespannt, ob sie halt wirklich dieses Jahr irgendwie dann noch ein bisschen mehr aus den Events rausholen werden. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf, weil langsam kribbelt's da schon ein bisschen. Weil es macht Spaß, den Profis zuzusehen zum Teil aktuell.
Und mit diesen freudigen Erwartungen entlassen wir euch aus dieser Folge von der Ersatzbank. Wie immer gilt, empfehlt gerne den Podcast auch weiter. Es hören, glaube ich, immer noch zu wenige diesen Podcast, die es sicherlich interessant finden würden, noch mehr aus der FIFA-Welt zu erfahren. Deswegen teilt ihn gerne mit euren Freunden, abonniert ihn, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann kriegt ihr immer die neuen Folgen direkt angezeigt. Und ansonsten freuen wir uns dann auf die nächste Folge, irgendwann in der nächsten Woche, zusammen der Mero und ich. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.